Ja, also zum Background des Ganzen. Also ich bin selber aus Münster in Westfalen und bin seit fast 20 Jahren in New York und habe, als ich aufgewachsen bin in Deutschland, halt immer Hip-Hop ganz faszinierend gefunden und wollte immer Fotograf werden. Und diese beiden Sachen kamen dann in Amerika zusammen. Ich arbeite hier unter anderem eben als Fotograf und hatte an der Serie zur Jewish Diversity, also Vielfalt im Judentum, gearbeitet, wo ich halt ungewöhnliche Leute mit jüdischen Geschichten fotografiert habe. Also Benzi ist halt eben ein Beispiel, aber eben zum Beispiel einen afroamerikanischen Hip-Hop-Musiker, eine koreanische Kantorin und alles Mögliche. Das war eine Ausstellung, die 2012 hier in New York gezeigt worden ist. Und als ich für dieses ganze Projekt mein Research, meine Forschung vollzog, da hatte mir eine Freundin die Geschichte erzählt von Benjamin Melendez, auf die wir noch zu sprechen kommen, die ich ja super faszinierend fand. Und Benji ist halt sehr oldschool gewesen, dass ich halt eben endlich mein Handy gehabt, seine Frau anrufen musste. Und ich traf mich dann an einem Augustmorgen 2010 in der South Bronx. Und ja, wir sind dann durch die Orte, die später eben in der Graphic Novel auch erschienen, spaziert und er erzählte mir seine super spannende Lebensgeschichte, die, wie man hier so sagt, Stranger than Fiction ist. Und viele Sachen musste ich auch erst recherchieren, um sicherzustellen, dass die auch wirklich wahr waren. Aber er stammte aus der Generation, die halt ein bisschen älter war als die ganzen Hip-Hop-Pioniere und aus der gleichen Gegend. Da kannte er auch alle möglichen Leute. Und das war halt eine faszinierende Kombination für mich, dann seine Geschichte zu erforschen und dann eben wollte ich sie auch einem größeren Publikum vorstellen und dann stand da die Idee, die Geschichte in der Graphic Novel zu arbeiten.
Genau, also Yellow Benji, würde ich jetzt mal vorschlagen, sagen wir das Gespräch auch über. Der war eben auch Mitbegründer dieser Gang Ghetto Brothers, die sozusagen auch der Namensgeber dieser Graphic Novel ist, die du maßgeblich halt getextet hast vor allem, ne? Und ich würde vorschlagen, wir lassen Yellow Benji eingangs mal selbst zu Wort kommen. Ich habe einen Film gefunden, der ist von 1994, sprich eben 15 Jahre bevor du ihn dann getroffen hast, hat er da eben auch schon mal davon berichtet, wie es denn so war, eben in der South Bronx in 1960er Jahren zu leben. Und da kommt er eben jetzt auch schon mal auf die Gangs zu sprechen. Geht eine kurze Dauer, eine Minute, und dann hören wir uns wieder.
Perfekt.
It was a dream that I've always wanted to be accomplished, because I always fantasized of becoming a leader of a great organization. But then I didn't realize that I was the leader of a very gang that caused a lot of destruction, a lot of hurt in people in the community. And as time went on, I started to see myself and say, wait, maybe we can channel all this negative energy into something very positive. We started to change our image from using our hands and hurting people to doing something constructive, like fixing people's cars, fixing people's apartments, painting people's apartments, helping people walking up the block. What's left of the old Ghetto Brother Club is still standing there. When I see that, I get shivers up my spine. Here's where all the major decisions were made during those violent years. We were the type of group that we were internationalized, okay? We believed that there was no boundary. The streets belonged to everybody. Now, the rules that the other gangs was, if you step in a certain community, you had to take off your colors. If you're walking with your colors, you're asking for war. You're not showing respect to this gang's community. When Ghetto Brothers used to do that, we would actually take off our jackets, not to start any rumble. Before we even do that, I'll even talk to the president and let him know the relationship with the Ghetto Brothers is doing in the community. We were one of the only groups that they allow us to walk in their community with our colors on, because they knew we represent the peace.
Soweit Yellow Benji an der Stelle. Und hier hat er eben auch schon so einen Unterschied aufgemacht, den er meint zu sehen zwischen den Ghetto Brothers auf der einen Seite und all den anderen Gangs. Vielleicht kannst du uns, Julian, erstmal bisschen erklären oder uns einen Einblick geben in die South Bronx, eben in der Zeit, von der er spricht, also wo dieses Gangleben tatsächlich das Leben in diesem Viertel prägte und uns vielleicht erklären, wer aus welchen Gründen vielleicht auch eben in diesem Viertel wohnte und wie es dann eben, wie diese Gangs so miteinander umgingen, was für eine Rolle das irgendwie fürs Gesamtgefüge dieses Stadtteils spielte.
Ja, also fangen wir erstmal ganz kurz mit Benjis Geschichte an. Also er ist als Junge aus Puerto Rico mit seiner Familie gekommen und damals war die Bronx schon so, wie man sich das da auch vorstellt, als eben so eine Slum-Gegend. Und die meisten Gangs hatten sich halt dann, entweder waren es puerto-ricanische Gangs oder afroamerikanische Gangs, zusammengefügt, auch um halt eben einen Schutz zu bilden, da man eben oft, wenn man keiner Gruppe angehörte, schnell zwischen die Fronten geraten wurde und auch eben leichtes Opfer war. Und die Ghetto Brothers waren eigentlich zunächst wie fast alle anderen Gangs. Und dann änderte sich das aber, als einer ihrer Mitglieder umgebracht worden ist. Und das fiel in der Zeit, wo die Ghetto Brothers auch von verschiedenen politischen Gruppierungen angesprochen wurden, unter anderem der Black Panther Bewegung und den Young Lords, und erkannten, dass es keinen Sinn macht, sich gegenseitig zu bekämpfen, aber es oft eben besser ist, zusammenzukommen und eben die gemeinsamen Probleme zu tackeln. Also eben Armut, keine Spielplätze, schlechte Nahrungsmittel, all diese Sachen anzugehen. Und durch diesen Mord, es gab da zwei Möglichkeiten für Benji. Einerseits hätte er eben zur Rache aufrufen können oder eben, was dann passiert, eben zu einem Friedensgipfel. Und das war genau das, was passierte. Sie haben sich zusammengeschlossen, andere Gangs zusammengebracht und es kam zu einem großen Treffen von verschiedenen Gangs in der South Bronx. Und das Interessante war, dass sie wirklich alle den gleichen Frust hatten und sich dann aussprachen und wirklich so ein Agreement, so ein Friedensabkommen unterzeichneten, was zu den ersten Street-Partys in der South Bronx führte. Also die Ghetto Brothers im Anschluss an diesen Friedensgipfel fingen an mit Street-Partys, die machten Musik am Straßenecke und plötzlich kamen dann eben Puerto Ricaner und Afroamerikaner zusammen. Die B-Boy-Battles, also was man oft als Breakdancing bezeichnet, entstand dadurch, dass man sich eben statt zusammenzuschlagen oder abzustechen, sich durch mit Tanzschritten bekämpfte, die so ein bisschen auch eben die Kung-Fu- und Karate-Elemente hatten. Und ja, die ganze Kultur des Hip-Hops entstand im Prinzip aus dieser Atmosphäre, die dem Friedensgipfel folgte.
Darf ich genau da reingrätschen? Weil das habe ich mich auch bei der Lektüre gefragt und frage ich mich immer noch, weil also vielleicht, also meine Generation, geboren Ende der 80er, ich habe eben so die 90er auch eben Ende der 90er dann in Deutschrap mitbekommen und hänge seitdem quasi in diesem Hip-Hop-Milieu und habe auch gelernt eben, also früher war dann auch, kann man ja auch alles immer kritisch sehen, ne? Auch immer die Rede davon, nee, das ist eine ganze Kultur, da hängt eben nicht nur der Rap dran, das ist eben eine eigene Szene mit, wo es ganz viel eben drum geht, irgendwie sich auf Augenhöhe zu begegnen, auch in diesen Battles, eben auch zu sprühen, zu beatboxen und so weiter und so fort. Und dann gräbt man dann ein bisschen tiefer, kriegt geschichtliches Bewusstsein und merkt dann so, also dann kriegt man NWA mit. Manche kennen es heute jetzt, weil dieser Straight Outta Compton-Film gerade rauskam. Genau, und dann stößt man zum Beispiel auf die Graphic Novel, die jetzt eben den Yellow Benji dokumentiert, die du damit rausgebracht hast. Und da sieht man eben, okay, da geht es nochmal 10 Jahre, 15 Jahre zurück. Also wir befinden uns quasi Mitte der 60er, wo das quasi einsteigt, oder dieser Background quasi, den du uns jetzt vorhin beschrieben hast, von der South Bronx, da ist. Und dann kommt es zu diesem Mord an dem Mitglied, den hast du jetzt auch schon erwähnt, dieser Ghetto Brother, nämlich von Black Benji. Und der, ja, wird sozusagen, oder das war sozusagen Auslöser für einen gewissen Verständigungsprozess. Und dann sagt man, oder das ist so das Narrativ, hast du jetzt eben auch gepflegt, nämlich, und dann wurde es sowas, also dieses ganze Destruktive umgewandelt und in kreative Prozesse. Auf einmal entstand Hip-Hop. Was ich mich frage, mit diesen ganzen Ausführungen im Gepäck sozusagen, welchen Anteil siehst du tatsächlich an diesem, also die haben sich getroffen, man nennt das ja die in der Ho Avenue wahrscheinlich, weil das ist das Ho Avenue Peace Meeting gewesen, an dem sich eben diese Gang-Members ausgesprochen haben und darauf geeinigt haben, sich eben irgendwie anders zu begegnen in Zukunft, weil sie eigentlich alle in derselben prekären Lage stecken. Und genau, und jetzt hast du gesagt, und dann entstand dieses ganze Hip-Hop-Ding. Ich bin mir nicht sicher, ob du da den Einblick hast, aber inwiefern gab das etwas, was schon eigentlich da war, irgendwie so ein Anschub, oder waren das tatsächlich so die ersten Hip-Hop-Partys in der Bronx und so weiter? Kann man tatsächlich von sowas wie einer Geburtsstunde dann reden?
Nee, man kann wirklich davon sprechen, dass das Tolle an meinem Kontakt zu Benji war, dass er eben diese ganzen Pioniere selber kannte. Also ich habe ja kurz erwähnt, dass eben die Black Panther-Bewegung, also die schwarze Bürgerrechtsbewegung, die Ghetto Brothers kontaktierte. Ich hatte das Glück, dass ich eben auch Joseph Mumpa interviewen konnte. Er war der Black Panther, der sich mit den Ghetto Brothers getroffen hat. Und er war einer der ersten Hip-Hop-Produzenten. Der hat die Cold Crush Brothers produziert, die generell in New York als die allererste Hip-Hop-Crew gelten. Also die meisten Reime und viele so Standardfloskeln des Hip-Hop, die es halt dann bei Run DMC später und Public Enemy und anderen gab, die kommen von den Cold Crush Brothers, die nach wie vor auch als große Pioniere angesehen werden. Ich habe die auch zum Glück hier in New York ein paar Mal live erleben dürfen, weil die nach wie vor hier in der Bronx leben, leider nie von dem Ganzen profitiert haben und immer noch in Armut sind. Aber eben, die sind nach wie vor noch Legenden hier. Also die Cold Crush Brothers traf ich, Joseph Mumpa war deren Produzent. Ich habe Kool Herc kennengelernt. Kool Herc hat Herc, interessanterweise, Herc und Benji waren in der gleichen Gang, Kofun Cats, bevor die Ghetto Brothers gegründet wurden. Herc ist derjenige, der den Grundstein für Hip-Hop gelegt hat, indem er gemerkt hat, dass viele Leute die Beats mochten und die Beats halt verlängert hat, indem man zweimal die gleiche Schallplatte benutzt hat und dann immer hin und her zwischen den Turntables spielte. Ich habe Grand Wizard Theodore kennengelernt, das ist derjenige, der Scratchen erfunden hat. Der war damals Assistent für Grandmaster Flash, den ich getroffen habe. Flash selber erwähnt die Ghetto Brother als sehr einflussreich in seiner Biografie. Und dann natürlich Afrika Bambaataa, der ist derjenige, der die ganze Philosophie des Hip-Hop kreiert hat, eben dass eben Graffiti, das B-Boying, also das Breakdancing, die mündliche Komponente, also das Rappen an sich und eben auch die musikalische, also das DJing, alles Teil der gleichen Kultur waren. Er war sozusagen der Philosoph und Bambaataa war damals Mitglied der Black Space, einer anderen Gang, die auch involviert war in den Ho Avenue Peace Meeting. Das wirklich nur in einer Turnhalle war. Ich war halt an allen Originalschauplätzen, habe viele Leute interviewt und wirklich da einen Einblick bekommen. In New York, interessanterweise, ist diese Geschichte relativ bekannt gewesen, zumindest in den Grassroots-Hip-Hop-Kreisen, weil viele Leute halt eben noch in den gleichen Gegenden leben. Du hast ja auch selber einen Clip von Benji, der fast 20 Jahre alt ist, gehört. Also Benjis Geschichte war zwar bekannt, aber eben durch die Graphic Novel hat sie halt eben noch ein ganz anderes Publikum gefunden, eben auch, weil das Buch halt eben in Deutschland erschienen ist, in Brasilien jetzt auch erschienen, wird nächstes Jahr in Argentinien erscheinen, also vielleicht, dass verschiedene Sprachen Übersetzungen des Buches erschienen sind, ist plötzlich die Geschichte auch eben globaler bekannt, weil die Kool Herc-Geschichte kennen vielleicht einige, aber eben die Geschichte der Ghetto Brother und die Vorgeschichte des Ganzen eben nicht.
Und ich finde aber, dass das, also ich hatte eben auch schon ohne das Wissen um die Geschichte von Ghetto Brother, habe ich eben ganz oft, vor allem jetzt im letzten Jahrzehnt, wo Hip-Hop wieder irgendwie anders groß wurde und eben auch gerade so, Antifa-Rap und so weiter gibt und explizit politische quasi Inhalte bedient werden, dachte ich immer so, nee, das ist nicht mein Rap, aber eigentlich ist mein Rap in Anführungsstrichen, ne, also so eben, heißt jetzt auch Run DMC, Afrika Bambaataa und so weiter angesprochen, der ist ja schon hochpolitisch, wenn man guckt, woher er kommt und was so die Funktion davon war, ohne jetzt dieses Peace-Meeting irgendwie im Bewusstsein zu haben und davon zu wissen. Du hast jetzt gerade diese Turnhalle angesprochen, da ist auch eine Kamera tatsächlich mitgelaufen. Einen ganz kurzen Einspieler von Benji, wie er eben sprach 1971 dann am 7. Dezember bei diesem Peace-Meeting.
Even though we had colors, we were a gang. We'd never look for trouble, man. I could understand if they beat up Benji, but killing him is another thing. You took away one of our brother's lives, man. And we were right down at the funeral looking at him, saying, I wish the immortals, if they were them, to see what it is to take away one of our brother's lives. You don't want us to become a gang again, right? Because I know you, right? Don't I know you? You was up in the meeting and you told me, Benji, I want to get out alive. Didn't you tell me that? Benji didn't get out alive. Benji died. They took away my brother's life, man. The thing is, we're not a gang anymore. We're an organization. We want to help black and Puerto Ricans to live in a better environment.
Und das finde ich mega bemerkenswert, diesen Switch oder diese, naja, wie soll man das sagen, so diese Überlegung, ey Leute, wir haben irgendwie einen bestimmten Background, eine bestimmte soziale Lage und einer unserer Brüder ist gestorben, es macht keinen Sinn irgendwie in diesen Formationen weiterhin irgendwie sich zu bekriegen, ne? Und du hast jetzt vorhin auch die Philosophie von Afrika Bambaataa angesprochen und ich finde eben dieses Bewusstsein, was jetzt eben, finde ich, auch aus diesem O-Ton so rausspricht, ist halt irgendwie ein Stück weit schon, ich will mal sagen, irgendwie spirituell aufgeladen, ja. Und viele von denen, also gerade so in der East Coast, im East Coast Rap habe ich einen Eindruck, sehr, sehr viele hängen in einer gewissen Religion oder Religionsbewegung und so weiter an. Hast du da in den Gesprächen mit Yellow Benji und deinen Recherchen zu der Geschichte von Ghetto Brothers da drauf geguckt oder was kannst du uns davon berichten, inwiefern ja Religiosität, Spiritualität, Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft mehr oder weniger, inwiefern das konstitutiv eigentlich war für diese Leute, die eben da 71 dann dieses Peace-Meeting veranstaltet haben?
Eine interessante Sache ist auch, weil wir die ersten Hip-Hop-Partys hier angesprochen haben, der Fotograf Joe Conso war damals der Einzige mit einer Kamera, das ist ja auch im heutigen Welt so anders, dass jeder halt mit seinem Telefon Fotos machen kann, so, aber damals war eine Kamera eine totale Seltenheit. Und Joe Conso war in der gleichen Schulklasse wie die Cold Crush Brothers. Er hat also die ersten Block-Partys fotografiert und er hat eine spannende Lebensgeschichte, werde jetzt nicht zu viel drauf eingehen, aber das Interessante war eben, dass Joe eine ganz gute Connection halt hatte auch zu den Ghetto Brothers und es war eine der Leute, die ich interviewt habe. Und Joe, Benji, Bambaataa, alle waren im Prinzip so ein bisschen so diese verlorene Jugend, die auf der Suche war nach sich selbst. Also eben die Gangs war eben Teil eben auch der Identitätsfindung und dann für einige wurde dann eben vielleicht Islam, also Konversion zum Islam zur Identität. Für Benji war es eben das Judentum, das hat sich zurück zu seiner eigenen Wurzeln bewegte. Manche eben haben als Hip-Hop als Religion bekommen. Was interessant ist, da wir auch NWA und so weiter angesprochen haben, viele der Leute, die ich interviewt habe, kamen eben aus dieser Gangkultur und aus dieser Gewaltkultur. Und für die war eben Hip-Hop genau die Lösung daraus. Also Bambaataas Philosophie war ja Peace, Love, Unity and Having Fun. Also Frieden, Liebe, Zusammengeschlossenheit und Spaß haben gegen die Gewalt der Gang. Viele, als dann eben plötzlich dann mit NWA und der West Coast Gangster Rap dann plötzlich die gewaltverherrlichende Kultur kam, die man heute halt eben noch stark mit Hip-Hop assoziiert, ist im Prinzip etwas entstanden, was genau dagegen spricht. Und das Interessante ist, dass du oft eben auch Mittelklasse-Leute hast, die gar nicht aus dieser Gewaltszene kommen, aber eben so tun, weil es eben Teil der Kultur geworden ist. Und viele sind da also ganz dagegen. Also wenn ich bin halt häufig auf Hip-Hop-Partys in der Bronx, wo halt eben viele der Pioniere wie eben Perk oder Grandmaster Flash und so weiter plötzlich auftauchen. Und da ist es eben noch so die wirklich Grassroots, alte Kultur, die der Ursprung des Hip-Hop war. Und ist so ein bisschen schade, da eben auch Sachen wie, also Public Enemy damals, also ich bin ja in 70ern geboren, also Hip-Hop ist wirklich so die Kultur, die zu der Zeit entstand, als ich halt eben groß wurde und deswegen ist das auch das, was mir sehr nahe steht. So Bands wie Public Enemy, die ich letztes Jahr hier getroffen habe, Chuck D und Flavor Flav, die wollten halt eben politisches Bewusstsein bringen ja, das ist halt leider heutzutage eher die Ausnahme, aber vielleicht gibt es dann mal wieder eine Gegenbewegung, wo eben Rap oder Hip-Hop mehr politisch wird.
Also du hast jetzt gerade von Hip-Hop-Partys in der South Bronx erzählt, die du selbst gegenwärtig quasi ab und an besuchst. Ich habe mich so gefragt, was aus diesen Gangstrukturen also entstanden oder geworden ist.
Ich habe also hier in New York zum 40. und zum 45. Jubiläum des So Avenue Peace Meetings eine Reunion veranstaltet, wo du halt eben viele der Leute, die damals eben Teenager waren, heute als Großväter zusammengebracht hast. Wir hatten jetzt im Januar das 45. Jubiläum. Die Gangs gibt es nach wie vor, haben sich natürlich ein bisschen verändert. Aber was interessant ist, dass du halt diese Großväter siehst, die halt eben Geschichten aus den alten Zeiten erzählen und halt eben viele ihrer alten Kameraden sind auch gestorben und so weiter, aber die halt eben stolz drauf sind, dass sie es eben geschafft haben, normale, in Anführungszeichen, Familienverhältnisse zu gründen. Es gibt seit, um auf Hip-Hop zu sprechen zu kommen, es gibt seit ungefähr 10, 15 Jahren hier in New York so eine Bewegung, das ist von Christy and Fable, bei Hip-Hop-Pionieren gemacht, die halt eben die Partys zurück in die Parks bringen. Es hat in Harlem und der Bronx angefangen, jetzt ist es ein paar anderen Gegenden auch noch. Und dann haben sie wirklich die alten DJs eingeladen, Street-Partys zu machen wie damals, back in the day. Und du hast halt viele der alten Leute, die halt eben jetzt also sich 50, 60 Jahre alt sind, dann wieder auf diesen Partys auftauchen. Und wie gesagt, da hast du halt oft eben auch Pioniere, die bekannt geworden sind, wie eben Grandmaster Flash und so weiter, die ja auftauchen. Die sind super spannend, diese Partys dahin zu kommen. Ich gehe da selbst mit meinen Kindern hin. Es gibt halt so ein bisschen diese Back-to-the-Roots-Bewegung, eben auch die Kultur des Rap eben als solches anzusehen. Was man immer wieder hört, ist, dass die Leute so erstaunt sind, dass plötzlich eben Hip-Hop ein globales Phänomen geworden ist, weil die haben das einfach nur aus Spaß gemacht und dann plötzlich dieses Hey-Ho-Sachen sind heutzutage als Standardsachen und das Scratching zum Beispiel, also Wizard Theodore hat er mir mal die Geschichte erzählt, die Schallplatten seines Vaters, diese alten Soulplatten angehört und plötzlich kam der Vater früher zurück und durfte eigentlich nicht mit den Platten rumhantieren, deswegen hat er seine Hand auf die Schallplatte gelegt, um das zu stoppen und hörte dann plötzlich diesen Sound des Scratching und dachte, oh, das ist ja interessant und hat damit weiter experimentiert und heutzutage Scratching ist ja eine Standardsache und er war damals 14 oder so. Also sind diese faszinierenden Anekdoten von Leuten, die man halt hier in New York noch live erleben kann. Und Benji und ich, wir sind halt durch dieses Buch gute Freunde geworden. Ich will hier auch noch mal ganz ausdrücklich Claudia Ahlering erwähnen, die Künstlerin, die halt mit den Fotos von Joconzo und so die Bronx der 70er wirklich wunderbar rekreiert hat in ihren Zeichnungen. Und leider ist Benji dieses Jahr gestorben, aber durch das Buch, also wir haben Dutzende von Veranstaltungen hier gemacht zusammen, hatte eben noch spät im Leben die Anerkennung bekommen, die er eigentlich verdient als jemand, der so im Mittelpunkt dieser Bewegung stand, aber eben darüber hinaus kaum bekannt war.
Julian, ich würde unglaublich gerne noch übelst lange weiterreden. Vielleicht können wir das ja einfach an anderer Stelle mal fortsetzen.
Gerne.
Ich danke dir wirklich sehr für deine Zeit und Auskunft und auch eben für die Graphic Novel und überhaupt eben, dass du sowas dokumentiert hast, ne? Also, das finde ich ganz
schön. Danke, nee, es war, wie man so schön sagt, bei uns a labor of love. Also, ich war von dem Thema fasziniert und dadurch, dass ich eben auch mit Benji ganz gut befreundet war und wirklich, es war wirklich spannend, halt die ganzen Leute kennenzulernen, die ich halt eben, als ich in Deutschland aufgewachsen bin, in einer kleinen Stadt, konnte mir jetzt gar nicht vorstellen, dass ich irgendwann dann plötzlich dann eben mit Bambaataa mich unterhalte und ihm dann die Graphic Novels zeige und er dann ganz begeistert ist, sich in einem Comicbuch zu sehen.
Ja.
Das sind so diese Anekdoten, die ganz, ganz cool sind.
Was ich mich so frage, ob die Leute dann im Großen und Ganzen eigentlich dann doch zufrieden sind so im Alter, weil eben wenn man so, keine Ahnung, struggelt und irgendwie so sein Leben beschäftigt über ist, dass die Leute sich nicht, dass die Leute sich irgendwie einigermaßen anständig, vernünftig begegnen, da hat man ja schon ganz schön oft irgendwie auch, kriegt man da Rückschläge mit. Und das hört sich jetzt alles so fröhlich an. Deswegen, also, ne, ich frage mich immer so, ist es nicht notwendigerweise so, dass man irgendwie mit dem Alter auch desillusionierter wird? Ja, also.
Für mich ist die interessanteste Person vielleicht in diesen, die jetzt auch noch am Leben ist, ist Grandmaster Caz. Grandmaster Caz ist der Frontmann von den Cold Crush Brothers gewesen. Und der hat damals, ein Freund von ihm hat gefragt, hey Caz, kann ich mir ein paar deiner Lyrics ausleihen? Und dann meinte er, okay, kein Problem. Und die Lyrics wurden dann aufgenommen in Rapper's Delight von der Sugar Hill Gang. Das heißt, seine Worte wurden geklaut.
Ja.
Der Typ, der Freund von ihm, der sogenannte Freund, war plötzlich dann reich und er bekam die ganze Attention, während Cass am Hungertuch nagte und eben teilweise, ich glaube, er hat für UPS als Delivery Guy gearbeitet und so weiter. Und er hat trotzdem mit dem ganzen Hals Frieden gemacht, weil er sagt, okay, ich kann jetzt mein ganzes Leben lang sehr sauer sein, aber Leben geht weiter. Und ja, das ist vielleicht manchmal die beste Einstellung dazu.